Wir sind mitten im Bußgebet des Volkes. Interessanterweise sind in diesem Fall nicht einfach nur Juden, die bezeichnet werden, sondern die Israeliten. Um nochmal ganz klar zu machen, es geht hier um das ganze Volk. Und auch noch interessant bei diesem Bußgebet, es geht hier wirklich zuallererst immer wieder darum, dass Gott treu ist, dass Gott gnädig ist, dass er gütig ist und überhaupt. Und dann nur immer im kleinen Kontrast dazu, wie das Volk sich dagegen verhält. Natürlich immer wieder auf und ab, aber das ist so der Grundtenor. Wir sind in den letzten beiden Malen bis dahin gekommen, dass Gott sein Volk in der Wüste versorgt hat mit Manna und dass er sie so weit versorgt hat, dass sie sogar komplett gut, also dass sie mit allen Nährstoffen versorgt waren. Also wir hatten das Himmelsbrot eben und davon haben sie leben können. Davon waren sie so gut versorgt, dass ihnen nicht mehr die Füße angeschwollen sind. Und natürlich hat er sie auch noch damit versorgt, dass ihre Kleider nicht zerfallen sind. Das ist etwas, was doch heute auch manchmal praktisch wäre. Nun steigen wir ein in Vers 22. Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest sie ihnen zu, dass sie das Land Sihons des Königs von Heschbon einnahmen und das Land Og des Königs von Baschan. Das ist noch in der Zeit vor der Landnahme. Das sind die Gebiete östlich des Jordans, also im heutigen Jordanien. Tatsächlich Teil der Golanhöhen, also Jordanien und auch Syrien, genau, von dem her, man muss manchmal sich wieder die ganze Geografie sich ordentlich klar machen. Aber das gehört alles mit dazu. Sihon und Og haben sich den Israeliten entgegengestellt. Und vielleicht haben sie sich erstmal auch gedacht, naja, die Ammoniter und Moabiter und auch Edomiter, die haben ihnen nichts angetan, aber auch Israel konnte ihnen nichts antun. Dann machen wir das jetzt auch. Haben aber nicht bedacht, dass Gott die Ammoniter, Moabiter und Edomiter als Brudervölker Israels ansieht und er deswegen sie nicht hat zerstören lassen. Sihon und Og waren aber kanaanitische Könige. Und die waren zwar nicht innerhalb der ursprünglichen Grenzen des Landes, das Gott seinem Volk zuerst geben wollte und von da aus expandieren, sondern es sind Reiche gewesen, die außerhalb lagen. Aber weil sie sich eben Israel entgegengestellt haben, hat Gott ihnen unter Mose doch schon mal den Sieg gegeben. Und das sind dann die Ländereien, die sich der halbe Stamm Manasse und der Stamm Ruben und der Stamm Gad dann unter den Nagel gerissen haben. Das sind schon mal die ersten Sachen. Und die Stämme, die haben zu Mose gesagt, nee, wir wollen nicht ins verheißene Land mit hinein, wir wollen das Land hier schon, das ist jetzt gut für uns. Mose war nicht so sonderlich darüber erfreut, hat es ihnen dann letztlich zugestanden. Wahrscheinlich tatsächlich auch, weil er wusste, das Land gehört irgendwann mal sowieso Israel. Das hat Gott ja versprochen. Hat dann aber nochmal klar gesagt, wenn ihr von Gott abfällt, dann wird euch diese Sünde heimsuchen. Darum wird das hier auch nochmal erwähnt, diese Sünde wird euch heimsuchen. Also übrigens nicht Gott wird euch heimsuchen, sondern die Sünde wird euch heimsuchen. Diese Stämme haben dann eigentlich immer in erster Reihe gekämpft, haben ihre Verwandten nur ein paar Mal im Jahr gesehen, wenn nämlich dann wieder die Opferfeste und so waren, sonst waren sie immer im Lager, die Israeliten, und die anderen waren schon außerhalb, waren schon östlich des Jordans. Und nach 7 Jahren Eroberung sind sie dann zurück und haben dann direkt auf ihrer Seite des Jordans noch einen Altar gebaut. Und dann wäre es fast zum Bürgerkrieg gekommen, wenn sich nicht die Leute nochmal zum Glück miteinander verständigt hätten. Und schließlich sind dann diese 2,5 Stämme diejenigen gewesen, die mit als erste in die Verbannung gezogen sind. weil sie erstmal nicht das wollten, was Gott ihnen geben wollte. Also, sie wollten schon was, was Gott ihnen geben wollte, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und da ist es manchmal ganz gut zu wissen, was will Gott jetzt gerade für mich? Ich weiß, dass er mir alle guten Gaben gegeben hat in Jesus, aber was ist jetzt dran? Weil manchmal eben eine Sache dran ist und manchmal nicht. Alles hat seine Zeit, wie Salomo sagt. Vers 23. Und du mehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, das du ihren Vätern zugesagt hast, dass sie dort einziehen und es einnehmen sollten. Also, Sterne wie am Himmel, Kinder wie Sterne am Himmel, das hat Gott Abraham gesagt. Ich mache deine Nachkommenschaft wie die Sterne am Himmel. So zahlreich wird dein Volk sein. Und das hat er zu Abraham gesagt, der zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Sohn hatte. Das ist das Wunderschöne dabei. Gott sagt in eine unmögliche Situation etwas voraus. Und das dauert dann manchmal ein bisschen. Dauert manchmal ein bisschen sehr viel länger. Hat ja allein schon bei Abraham länger gebraucht, bis er dann seinen Sohn hatte. Aber es hat am Ende funktioniert. Denn Gott ist treu. Hat Israel gemehrt wie die Sterne am Himmel und hat sie in das Land gebracht, damit sie es einnehmen. Und dann heißt es weiter in Vers 24. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigtest vor ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Lande, dass sie mit ihnen täten nach ihrem Willen. Was ist passiert? Die Kinder Israel, die Israeliten, interessanterweise übrigens im Hebräischen die Söhne Israel, weil das Wort Söhne auch die Töchter beinhalten kann. Aber es hat auch nochmal mit dem Erbrecht zu tun, von dem her auch nochmal die Söhne zogen ein und nahmen das Land ein. 7 Jahre hat es gedauert. Es dauert manchmal etwas. Gott hat selber seinem Volk gesagt, durch Mose schon, ich werde euch das Land nicht auf einmal geben, sondern Stück für Stück nehmt ihr es ein. Warum? Zum Beispiel auch, damit sich nicht die wilden Tiere da drin vermehren. Denn es ist wesentlich einfacher, zivilisiertes oder wie nennt man das jetzt gerade, kultiviertes Land einzunehmen, als Land, das wieder verwildert ist. Da, wo Menschen gewohnt haben, da sind die wilden Tiere nicht unbedingt. Wo aber die Menschen raus sind und längere Zeit nicht mehr sind, da sind die wilden Tiere wieder. Und die kriegt man wesentlich schwerer raus. Gott sagt seinem Volk, ich gebe euch das, wo eure Feinde drin gewohnt haben. Das mag vielleicht für manche wie Diebstahl aussehen, aber Gott gibt das weiter. In dem Fall war es tatsächlich kein Diebstahl, sondern es war Gottes Versprechen. Gott hat den Leuten Strukturen gegeben, die den Heiden gehört haben. Und hat sie dann da hineingebracht. Das finde ich dann auch nochmal sehr interessant. Es ist in Ordnung, wenn in einer Gemeinde Dinge kommen, die nicht unbedingt hochgeistlich sind. Musikstil, Predigtstil, Kleidungsstil. Problematisch wird's dann beim Verhalten. Also Israel hat alles von den Kanaanitern bekommen dürfen, außer ihre Religion. Was haben sie am Ende übernommen? Die kanaanitische Religion. Alles Mögliche durften sie haben. Sie haben ja auch die Sprache der Kanaaniter gehabt. Die haben sie schon früher gehabt, Hebräisch. Und Phönizisch ist ja eine Art Hebräisch. Also die Sprache ist auch weiterhin später noch gebraucht gewesen. Und sie haben das Land bekommen. Sie haben die Felder bekommen. Sie haben die Bäume bekommen. Sie haben die Seen und Äcker bekommen. Alles Mögliche. Was sie nicht bekommen sollten, war der Glaube. Der Glaube an den wahren Gott, der sollte dran sein. Und das ist oft unsere Herausforderung auch als Gemeinde. Wenn wir sagen, wir nehmen gerne etwas, was in der Welt ist, aber dann dürfen wir nicht übernehmen, was an Glauben drin steckt. Und auf der anderen Seite können wir auch vom Pferd fallen, dass wir sagen, nee, diese Sache ist mal von den Heiden gebraucht worden, das dürfen wir nicht. Es ist ganz krass, dass man an manchen Stellen sogar noch weitergeht, dass wir den Lügen glauben, die früher mal aufgebracht wurden, nämlich große kirchliche Feste, Ostern und Weihnachten, die wurden, ich glaube nicht nur, aber gerade besonders in den 1930ern und 40ern aufgenommen und gesagt, das sind eigentlich heidnische Feste, das sind germanische Feste. Und die dürfen die Deutschen jetzt feiern. Die sollen die Deutschen jetzt feiern. Das hat gar nichts mit dem Jüdischen zu tun oder mit dem Christlichen. Nee, das haben die Christen später übernommen. Und dann haben viele Christen angefangen zu sagen, oh, das gehört gar nicht uns. Und haben dann oft Angst, wenn ich jetzt Weihnachten oder Ostern feiere, dass ich dann auf einmal einen heidnischen Gott verehre. Nee, also selbst wenn es so wäre, selbst dann könnte ich sagen, mit dem, was die Israeliten hatten, ich habe das Land eingenommen. Ich wohne nun in dem, was Gott mir gegeben hat von den Heiden. Also es ist nicht so bei Weihnachten und Ostern. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Weiß ich vielleicht auch woanders nochmal aus. Aber diese Feste sind aus dem Jüdischen zum Teil heraus und christlich. Jesus hat sie uns weitergegeben, dadurch, dass er etwas Besonderes da getan hat. Und das dürfen wir für uns auch annehmen. Dafür dürfen wir sagen, okay. Und wie gesagt, selbst wenn es so wäre, wir sprechen Deutsch. Deutsch ist nicht Sprache der Bibel. Zumindest nicht der Originalsprache. Man könnte dann sagen, oh, wir benutzen aber hier Worte, abgeänderte Worte, die man früher benutzt hat, um die Götter anzubeten. Je nachdem, im Süden der Germanen Donas und Wotan oder im Norden Odin und Thor, könnte man jetzt genauso sagen, dass das nicht richtig ist. Und wir leben in einem Land, das früher den Heiden gehört hat. Oh, 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 oh. Also, man könnte es ja noch absurd weiterspinnen und sagen, nee, das dürfen wir auch nicht machen. Aber so ist es nicht. Also, Israel durfte das Land einnehmen. Und das Schöne ist jetzt hier, sie sagen dann, und du demütigtest vor ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hände. Könige im Lande, dass sie mit ihnen täten nach ihrem Willen. Wie hat Gott die Kanaaniter gedemütigt? Indem er ihnen, genau wie bei den Ägyptern, gezeigt hat, eure Götter können nichts. Eure Götter können den Jordan nicht aufhalten. Eure Götter können nicht Stadtmauern zersprengen. Eure Götter, denen ist es vielleicht manchmal sogar egal, wenn man sie nicht verehrt, dann geben sie halt den Leuten den Sieg weiter, aber bei Ai hat Israel den Sieg nicht bekommen, wegen einer kleinen Sünde. Dann hat Gott gesagt, nee, räumt ihr auf, und dann hat er ihnen aber den Sieg wiedergegeben. Und so weiter. Am krassesten ist dann auch noch, als die vielen Könige gegen Gibeon gezogen sind und Josua ihnen geholfen hat, und dann hat es auf einmal gehagelt. Und der Hagel hat die, also entweder Hagel oder Meteoriten, hat die Feinde Israels platt gemacht. Und Josua hat obendrein noch der Sonne geboten, dass sie stehen bleiben soll. Und es ist gut möglich, dass es 5 Tage waren. Also dass früher der Kalender, und das ist bis heute zu sehen, ist, dass der Kalender früher wirklich 360 Tage hatte, weil das Jahr 360 Tage lang war. Und dass durch dieses ganze Geschehen bei Josua deswegen unser Jahr 365 Tage lang ist. Aber das könnte einfach nur sein. Ich war damals nicht da. Ich finde diese Theorie bloß sehr interessant, weil ganz viele andere Völker immer noch einen Kalender von 360 Tagen haben. Und da haben die Kanaaniter bemerkt, unsere Götter können es nicht. Die Götter, auf die wir uns verlassen. Die Götter, die für uns auch eigentlich Krieg führen. Aber dieser Gott dieses Hirtenvolks, der führt für sie Krieg. Und das scheint zu funktionieren. Dann geht's weiter in Vers 25. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser voller Güter in Besitz. Ausgebaute, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Obstbäume in Fülle. Und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Wieder ganz viel auszupacken. Sie eroberten feste Städte. Feste Städte sind wichtig, natürlich. Das sind Mauern. Dicke Mauern. Da kommt man nicht einfach durch. Aber Gott hat da seinem Volk geholfen, dass sie diese Städte eingenommen haben. Sie haben manche Städte mit Feuer verbrannt, aber die meisten haben sie einfach eingenommen. Nochmal wieder, sie haben das eingenommen, was den Heiden vorher gehört hat. Aber eben, feste Städte, etwas, was man nicht einfach überrennen kann, sondern Gott hat ihnen bei den verschiedenen Städten verschiedene Strategien gegeben. Bei Jericho eine andere Strategie als bei Ai. Und dann nochmal wieder anders bei anderen Städten, also hinterher, also gegen die fünf Könige zum Beispiel und dann im Norden, im Süden, jedes Mal andere Strategien. Und es waren mitunter auch weniger Leute, die es eingenommen haben. Hebron wurde einfach bloß von Othniel eingenommen. All das gehört mit dazu. Feste Städte wurden eingenommen. Ein fettes Land. Was heißt fettes Land? Fett bedeutet, es ist gut. Alles Fett gehört dem Herrn. Fett spricht in der damaligen Kultur davon, dass es wirklich gut ist. Für uns ist Fett mitunter eher unpraktisch. Auch oft, weil wir uns von den falschen Fetten ernähren, die uns dann fett machen. Aber fett sein bedeutet tatsächlich, man ist wohlgenährt. Man ist nicht abgemagert, sondern man hat tatsächlich so ein bisschen Fett drauf auf den Wangen. Es ist in Ordnung. Darf halt nicht zu viel sein. Dass man dann am Ende gefühlt ein ganz anderer Mensch wird im Aussehen. Und sie nahmen Häuser voller Güter in Besitz. Das ist auch nochmal ganz krass. Die haben sich keinen neuen Hausstand bauen müssen, sondern die haben die Häuser einnehmen können. Also, die Kanaaniter haben eine wahnsinnig krasse Religion gehabt. Roger Liebi, Schweizer Bibelschullehrer, den habe ich zum Beispiel bei den Toren Jerusalems ja mal mit herangezogen, der hält einen genialen Vortrag über die Götter der Kanaaniter und erzählt dann, man hat ganz viel von Tafeln aus Ugarit, das ist eine Stadt in, ich glaube, Südtürkei oder Nordsyrien, irgendwo da in der Gegend, hat man gefunden und da wurde die kanaanitische Religion erklärt. Brrr! Was man da alles gemacht hat. Und darum hat, und Gott sagt seinem Volk in 3. Mose 18, dass die Völker, die in diesem Land sind, das ihr einnehmen werdet, die haben diese Dinge getan und deswegen treibe ich sie aus dem Land. Lauter Dinge. Und eigentlich hat Gott den Völkern auch die Möglichkeit gegeben, sich vertreiben zu lassen. In den heutigen Libanon, ins heutige Syrien. Aber die meisten sind nicht gegangen. Die meisten haben sich verstocken lassen. Erst sich selber verstockt und dann von Gott verstocken lassen. Und dann wurden sie am Ende dafür niedergemetzelt. Männer, Frauen und Kinder. Es ist grausam, aber da zeigt uns die Bibel einfach, was Sünde mit uns macht. Sie metzelt ganze Familien nieder. Darum ist es wichtig, dann zur Buße zu kommen. Rahab ist da ein Beispiel aus Kanaan, dass nicht alle niedergemetzelt wurden, sondern tatsächlich diejenigen, die zum Glauben gekommen sind und die dem Wort Gottes geglaubt haben, die sind gerettet worden. Aber deswegen konnten sie die Häuser und mit allen Gütern in Besitz nehmen. Weil die Familien wurden abgeschlachtet und dann, gut, jetzt gehört mir dieses Haus. Passt. Und was ist noch dabei gewesen? Ausgehauene Brunnen. Ja, bei uns sind Brunnen nicht ganz so wichtig. Wir haben ziemlich viele Flüsse und Bäche. Wir haben auch Wasserleitungen. Aber diese Wasserleitungen sind eben auch von Brunnen. Aber sie müssen nicht unbedingt so ausgehauen werden. Wir können sie jetzt mit heutigen Mitteln eher graben. Aber im Orient viel Arbeit. Viel, was da vorgeleistet wurde und Gott sagt, das kriegt ihr einfach so. Wieder etwas, eine Struktur, in der man einfach leben darf, die Gott gibt. und die geheiligt werden darf dadurch, dass es für ihn ist. Weinberge. Ja, also diejenigen, die hierher kommen, die wissen wie viel besser, wie lang es und wie lang es mit Weinbergen braucht und wie viel Arbeit dafür ist. Dauert. Und Gott sagt seinem Volk selber, ihr esst im Endeffekt erst im 5. Jahr vom Weinberg, weil die ersten paar Jahre liegt das brach da. Dann gebt ihr mir die erste Frucht und dann, also wenn ich richtig gerechnet habe, ab dem 5. Jahr darf man den Weinberg selber ernten. Das heißt, das dauert richtig lang. Und diese Weinberge, die kriegen sie einfach so. Ölgärten, also Olivenbäume, die brauchen auch lang, bis sie gewachsen sind. Und Olivenöl ist eins der gesündesten Öle, die es gibt. Und Obstbäume. Obstbäume brauchen auch lang zu wachsen. Aber stehen halt schon da. Und vor allem Obstbäume in Fülle. Also, einfach, man kann in den Bäumen vorbei und sich was pflücken. Passt. Israel hat ab dem Zeitpunkt, wo sie ins verheißene Land gezogen sind, kein Manna mehr bekommen, sondern sie haben von der Frucht des Landes gelebt. Die war schon so üppig, dass das ganze Volk sich davon ernähren konnte. Genial. Und dann eben, und sie aßen und wurden satt. Das ist erstmal nicht schlecht, wenn man satt wird. Und dann, sie wurden satt und fett. Nicht unbedingt so fett, wie wir es von vielen Amerikanern kennen. Da ist dann auch im Wahlkampf die Initiative Make America Healthy Again, also macht Amerika wieder gesund, wo dann ganz viel gegen etliche Lebensmittelverstärker und so vorgegangen wird. Also wir werden sehen, was daraus kommt. Vielleicht sind die Amerikaner irgendwann doch nicht mehr die Fetten, sondern wir in Europa. Fett bedeutet in dem Fall aber tatsächlich, du bist wohlgenährt. Du lebst nicht einfach bloß von einer Mahlzeit zur anderen, sondern rein theoretisch könntest du auch eine Hungerzeit mal ein bisschen besser überstehen. Du bist wohlgenährt. Und sie lebten in Wonne. Also Freude und Wonne, es ging denen einfach gut. Und warum? Durch deine große Güte. Gott ist gut. Darum lässt er es dem Volk gut gehen. Das ist etwas, was wir ganz oft wieder hinten runterfallen lassen. Gottes Güte. Also vielleicht ist es für jemanden heute auch dran. Nimm dir mal wieder vor, dich mit Gottes Güte auseinanderzusetzen. Dass du nicht, also das ist eine der Möglichkeiten, dass du da rauskommst, wieder zu sagen, ich muss doch dies und das und jenes alles tun, damit mir Gott Gutes tut, sondern dass du einfach bemerkst, nein, Gott ist doch einfach gut. Und in seiner Güte gibt er gerne. Gottes Güte gibt gerne, gell? Genial. Grandios. Gloria. Schön wäre es, wenn wir da aufhören könnten. Aber jetzt kommt Vers 26. Auch mit einem Aber. Und ihr wisst gerne schon, wenn das Wort aber kommt, dann ist das, was davor ist, eigentlich hinfällig. Also natürlich hat Gott das alles gemacht, aber die Reaktion der Israeliten darauf. Also, aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir, warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten und redeten große Lästerung. Das hat angefangen circa 17 Jahre nach dem Tod Josuas. Kann man ausrechnen, auch Roger Liebe wieder mit seiner biblischen Chronologie, finde ich da sehr praktisch. Josua hat dem Volk noch gesagt, passt auf, dient dem Herrn, und das Volk hat gesagt, ja, machen wir, und Josua sagt dann, nee, ihr könnt nicht. Und dann war es ein Problem. Was haben sie gemacht? Sie wurden ungehorsam. Sie haben die 5 Bücher Mose gehabt. Gottes vollkommenes Gesetz oder seine Wegweisung, wie man den Lebensweg gestalten soll. Sie haben gesagt, ne, ich weiß es besser. Ungehorsam Gott gegenüber ist einfach bloß, weil ich meine, es besser zu wissen. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Und sie widerstrebten dir. Also, sie haben sich ihm entgegengesetzt. Sie haben gesagt, nee, Es sträubt sich alles in mir, wenn das Wort Gottes bei mir ankommt. Manchmal, weil er sagt, ich möchte, dass du etwas tust, und manchmal, weil er sagt, ich möchte, dass du etwas nicht tust. Manchmal, weil er mir sagt, jetzt geh mal los und mach etwas. Und manchmal, weil er sagt, ich habe doch schon alles gemacht. Dann widerstrebe ich dem Ganzen. Und sie warfen dein Gesetz hinter sich. Gesetz ist die ist vom griechischen Wort her Nomos, daher kommt Astronomie, das Gesetz der Mäßigkeit der Sterne, oder, ich fällt mir jetzt kein anderes Wort ein, aber Nomos ist Gesetz, das ist so ganz kategorisch in Paragraphen. Das Wort, das hier steht, ist Torah, eben diese Wegweisung. Und was machen sie? Sie werfen die Wegweisung hinter sich. Richtig schön bildlich dargestellt. Brauche ich nicht, werfe ich hinter mich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Weil wenn ich es vor mich werfe, dann muss ich vielleicht nochmal drüber laufen. Ich werfe es hinter mich, brauche ich nicht. Und es wird noch schlimmer. Also, sie waren ungehorsam. Geht ja noch, in Anführungszeichen. Dann haben sie widerstrebt. Da haben sie das Gesetz noch gehabt. Dann geht es noch eine Stufe höher. Sie warfen dein Gesetz hinter sich. Sie haben das Wort Gottes komplett verworfen und sie töteten deine Propheten, die sie vermahnten. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, hört doch auf das Wort Gottes. Kommen damit an, und selbst die Frömmsten sind an dem Punkt manchmal, dass sie sagen, nee, ich habe meine Frömmigkeit, das passt. Das war etwas, das Jesus den Pharisäern vorwerfen musste. Ihr seid total fromm. Aber ihr habt eure eigenen Regeln aufgestellt, die Gottes Wort außer Gefecht setzen. Und dann kommt dabei heraus, sie töteten deine Propheten. Da gibt es einige Beispiele. Es gibt innerbiblisch und außerbiblisch Beispiele. Ein innerbiblisches Beispiel ist mitten im Buch Jeremia, ein Prophet, der aufsteht und das Gleiche sagt wie Jeremia, und dann gibt es einen Widerstand gegen ihn, er flieht, aber die Leute stellen ihm nach und bringen ihn um. Jesus sagt es auch bin ich mir nicht sicher, es müsste Matthäus 23 sein, wo es auch gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten geht. Da geht er von allen möglichen, ihr habt so getan mit den Propheten vom gerechten Abel an, also sogar Kain hat schon das Gleiche getan wie hier die Leute, bis zu Zacharia hieß er, glaube ich, den ihr am Altar erschlagen habt. Und auch zwischendrin, auch im außerbiblischen Zeugnisse, Jesaja hat man anscheinend zersägt. Der ist geflohen vor König Manasse und hat sich in einem Baum versteckt, und dann haben sie den Baum kurzerhand zersägt. Mit Jesaja drin. Und Jesus nimmt das auch ganz krass auf in Markus 12 zum Beispiel. Das Gleichnis vom Weinberg. Wie er von den Weingärten erzählt. Und dass sie auch mit den Propheten machen, also mit den Boten, die der König schickt. Und das tue ich manchmal in meinem Herzen auch. Dass ich die Botschaft einfach bloß wegwerfe, weil sie mir nicht passt. Manchmal passt mir die Botschaft auch tatsächlich deswegen nicht, weil sie gerade nicht für mich dran ist. Also ist auch wichtig, das zu unterscheiden. Da braucht man wieder ganz klar Gottes Weisheit. Ist das jetzt für mich dran oder ist es nicht für mich dran? Aber ganz oft verwerfe ich es, weil es mir nicht in den Kram passt. Aus irgendwelchen Gründen. Ganz besonders oft, weil ich nicht die Kontrolle mehr habe, sondern weil ich auf einmal die Kontrolle bei Gott abgeben muss. Denn wenn die Propheten sagen, kehrt um zu eurem Gott, dann kann ich mein Leben ja nicht mehr leben, wie ich gerne möchte. Ich kann mir, wenn ich andere Götter habe, die Götter selber noch aussuchen und selber zusammenbasteln, aber wenn ich auf einmal dem Gott der Bibel dienen soll, nee, bloß nicht. Lieber die Propheten töten. Sei es mit Worten, sei es mit Taten. Also, die Propheten, die sie vermahnten, sich zu dir bekehren sollten. Bekehren bedeutet im Hebräischen einfach Kehrtwende. Im Griechischen bedeutet Bekehren auch Umdenken. Und zwar wieder Fischtor. Und sie redeten große Lästerungen. Was sind diese Lästerungen? Die Lästerungen sind, dass ich mich auf wieder was anderes verlasse. Das hatten wir beim letzten Mal auch mit dem goldenen Kalb. Dass ich auf einmal sage, Jesus Christus ist nicht mehr die einzige Lösung für mich. Sondern ich renne viel lieber erstmal zu den Experten, und zwar den menschlichen Experten. Die sich so oft irren können, aber das macht ja nichts, denn ich will es ja noch ordentlich können. Ich will ja ordentlich bei dem Ganzen und überhaupt und sowieso und warum auch nicht. Das sind die Lästerungen. Ich Gott lästere dadurch, dass ich Jesus nicht ernst nehme. Ich finde es ganz krass, in dem Lied Jesus lebt, nur mit ihm auch ich. Da ist er im ersten Strophe, Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Und dann heißt es in einer späteren Strophe, Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert Gott und seine Ehre. Das ist krass. Selbst verzagen, warum? Weil Gott uns den Sieg gibt in Jesus Christus. Wie oft verzage ich? Weil ich Jesu Sieg für mein Leben nicht annehme. Ich nehme den Sieg, den Jesus über Sünde, durch seinen Tod und über den Tod selber, durch seine Auferstehung, den er dadurch errungen hat, den nehme ich nicht ernst, indem ich selber immer wieder sage, oh, was ist mit dem Problem, was ist mit jenem Problem? Entweder laufe ich davon oder was auch immer. Damit lästere ich Gott. Darum gabst du sie in die Hand, das ist Vers 27, darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängstigen. Da, wo ich mich nicht mehr auf Gottes Wort verlasse, wo ich all das mache, ungehorsam, ich widerstrebe, ich werfe das Gesetz hinter mich, ich töte die Propheten und ich lästere durch mein Leben. Dadurch bekomme ich in die Hand meiner Feinde. Wer sind meine Feinde? Das sind nicht die Feinde, die ich nach außen sehe. Darauf wollte ich eigentlich schon bei Vers 24 eingehen und 25, aber das kommt dann jetzt auch nochmal ganz gut. Meine Feinde sind nicht Fleisch und Blut. Das schreibt Paulus in Epheser 6. Und in 2. Korinther Kapitel 5 müsste es sein, geht es auch nochmal darum. Da geht es darum, wir reißen Denkgebäude nieder. Wir gehen gegen Hohes und Tiefes. Wir nehmen Festungen ein, und zwar geistliche Festungen. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. In den himmlischen Örtern, und in den himmlischen Örtern bedeutet tatsächlich auch einfach mal in der Luft, um mich herum. Und was machen diese Feinde, in deren Hand ich dann gegeben werde? Die ängsten mich. Also, das Interessante ist, Gott macht es nicht unbedingt aktiv, sondern einfach bloß dadurch, ich entferne mich von seinen schützenden Händen, die über mir und unter mir sind. Und sag, nee, ich brauche dein Wort nicht, ich brauche deine Erlösung nicht, bleib mir bloß fern davon. Und was mit der Auferstehung ist, das gilt für mein Leben gar nicht. Ich brauche es nicht. Und sofort kriege ich Angst. Sofort macht der Feind mir Angst. Denn was Glaube zu Gott ist, das ist Angst zum Teufel. Wo ich Gottes Wort vertraue, wo ich Gottes Wort für bare Münze nehme, da kommt der Glaube rein. Der Glaube, der aus Gott geboren ist, der die Welt überwindet. Wo ich Gottes Wort verwerfe, höre ich automatisch auf die Stimme des Teufels. Auch wenn es meine eigene Stimme ist, aber der Teufel beeinflusst mich dann sehr gerne in die richtige Richtung. Und dann höre ich drauf und dann kriege ich es mit der Angst zu tun. Und diese Angst kostet mich die Verheißung. Wie sie es bei den Israeliten getan hat in 4. Mose 13 und 14 und wie es dann später war, ab der Richterzeit, dass Israel immer wieder die Verheißung in Anführungszeichen schon mal verloren hat. Dadurch, dass Fremdvölker da waren und sie beherrscht haben. Und dadurch, dass sie am Ende aus dem verheißenen Land raus mussten, das kommt dann auch noch in den nächsten Versen. Jetzt kommt dieser Zyklus, der gerade im Buch Richter immer wieder ist. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir. Und du erhörtest sie vom Himmel durch deine große Barmherzigkeit und gabst ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Und das Schöne ist, das haben wir beim Buch der Richter gesehen, jeder einzelne dieser Retter ist ein Bild für Jesus. Und jeder einzelne Richter hat durch seinen Namen eine ganz besondere Botschaft über Jesus. Durch seinen Lebenswandel, alles Mögliche bei diesen Richtern hat mit Jesus zu tun. Die hineingesandt werden in die Situation und das Volk retten. Und das ist bei dem Volk dann, Gott stellt alles wieder her, was sie einmal verloren haben. Zumindest in der Richterzeit. Unter David haben sie sogar noch mehr bekommen und dann hat es wieder abgenommen und dann haben sie zum Teil Gebiet verloren. Juda hat unter Hiskia, glaube ich, ein bisschen, aber unter Josia auf alle Fälle wieder Gebiete dazu erobert. Aber ansonsten immer wieder runter. Sie haben zu Gott geschrien. Weil wir manchmal ganz unten ankommen müssen, dass wir wirklich schreien müssen zu Gott. Manchmal muss Gott uns wirklich ganz unten ankommen lassen, damit wir überhaupt zu ihm schreien, weil er uns überhaupt retten will. Also Gott lässt uns so weit unseren Karren in den Dreck fahren, dass wir nicht mehr rauskommen und versinken, bis wir zu ihm schreien. Dann hilft er uns. Wie macht er das? Er schickt einen Retter. Wie der Retter aussieht, das ist dann unterschiedlich, weil die Richter auch alle ganz unterschiedlich waren. Übrigens auch vom moralischen Niveau her. Denn Simson, den wird heute keiner anstellen wollen in der Gemeinde, so wie der sich Frauen gegenüber verheißen hat und alles. Und auch so stolz und hochnäsig und was auch immer. Den würden wir heute nicht anstellen. Aber das ist ein Richter und der ist ganz wichtig und über den steht mit am meisten drin im Buch, weil er so ein wichtiges Bild ist für Jesus. Auch nochmal ganz krass dabei. So, warum macht Gott das? Aus seiner großen Barmherzigkeit. Kommen wir in Vers 28. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, was eigentlich toll ist, taten sie wieder übel vor dir. Also, dieser Zyklus. Der auch bei mir ist. Ja, auch bei euch. Auch bei dir. Genau. Dieser Zyklus. Ich habe von Gott eine Rettung erfahren. Und sofort scheint es, als würde ich ihn wieder komplett vergessen und lebe mein Leben, als gäbe es Gott nicht. Natürlich immer in gewissen Maßen. Eigentlich, ich akzeptiere schon, dass es Gott gibt. Ich akzeptiere, dass Jesus für mich gekommen ist, dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist. Aber es gibt bestimmte Bereiche in meinem Leben, da sage ich, nee, bloß nicht. Und an den Punkten kriege ich dann auch die Angst. Ich bin eigentlich zur Ruhe gekommen und dann tue ich wieder übel, indem ich sage, und in dem Bereich, Jesus, bist du nicht Herr. Einfach, weil ich selber meine, es dort besser zu wissen. Weil ich meine, dein Wort besser zu verstehen. Das ist dann auch noch ganz, ganz stimmig mit der frommen Variante. Dass ich sage, dein Wort bedeutet gar nicht, was es da sagt, sondern lieber was anderes und überhaupt. Dann heißt es wieder, da gabst du sie dahin in ihrer Feinde Hand, dass sie über sie herrschten. Also, wo ich Gottes schützende Hand verlasse, sofort wieder trifft mich die Gewalt, trifft mich das, was der Feind mir antun will, und er hat mich wieder. Und was ist dann? So schrien sie dann wieder zu dir. Und du erhörtest sie vom Himmel und errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit viele Male. Gott tut es immer wieder. Und das Krasse ist auch, bei den Richtern ist es einmal, Gott sagt eigentlich sogar, nee, ich mache das nicht mehr. Und dann tun sie ihre Götter weg von sich und sagen, tu mit uns, was du willst, aber wir wollen dir, aber rette uns dieses Mal, und Gott lässt sich wieder erbarmen. Und das Letzte, da, wo es keine Vergebung mehr gibt, das ist erst hunderte Jahre später unter Manasse. Der sich zwar auch bekehrt hat, also derjenige, der es verursacht hat, der hat sich bekehrt, aber er hat so viel angerichtet, dass das Volk es nicht mehr wollte und dann keine Vergebung mehr da war. Was dann noch schlimmer wird hinterher bei den Urenkeln und Urenkeln von Manasse. Also bei den letzten Königen Judas, alle nach Josia. Vers 29, und du vermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Wenn ihr beim letzten Mal aufgepasst habt, das ist eine Beschreibung von dem, was in der Wüste schon passiert ist. Das Volk hat sich nicht geändert. Und das Krasse ist, ich habe mich eigentlich auch nicht geändert. Das ist etwas, was in manchen christlichen Kreisen verpönt ist. Dass ich gleichzeitig Sünder bin und gleichzeitig gerecht. Ich bin zu 100% ein Sünder, da wo ich mich nicht auf Gott verlasse. Und da habe ich das Potenzial, schlimmer zu sein als jeder Diktator, den wir bisher haben. Auf der anderen Seite bin ich aber in Jesus Christus eingekleidet in Gottes Gerechtigkeit. Das ist dann die Heiligung, dass ich das mehr lebe. Aber dagegen strebt immer wieder meine sündige Natur. Und das ist dieser Kampf dazwischen, warum ich dann immer wieder reingehe. Und dass ich immer wieder merke, ich habe mich eigentlich nicht verändert. Und besonders in den Anfechtungen, in den Sprüchen ist es, dass Gott die Herzen prüft wie Gold und Silber im Tiegel. Passiert da, das hatten wir bei den Goldschmieden auch schon, bei der Stadtmauer eben. Wenn es alles flüssig ist, dann treten die Verunreinigungen nach oben, weil sie leichter sind als das Gold und als das Silber. Man kann sie abschöpfen. Und wenn ich in eine Anfechtung gerate und in Verfolgung und alles Mögliche, und in Krisen, dann kommt bei mir all das Schlimme hoch, wo ich denke, Scheibenkleister, so kenne ich mich gar nicht. Und dann abschöpfen und zum Kreuz bringen. Und dann denke ich, es ist wieder alles gut, ich habe wieder Ruhe. Und dann treten wieder Verunreinigungen hoch und mitunter sind es sogar die gleichen wieder. Immer wieder das Gleiche. Ich bin stolz, das heißt, ich sage, ich weiß es besser als Gott. Ich gehorche den Geboten nicht. Was ist Gottes Gebot in Jesus? Dass wir einander lieben. Das ist der Wochenspruch für die letzte Woche. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir Gott lieben, dass der auch seinen Bruder liebe. Oh, 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 oh. Liebe zeigt sich übrigens dann darin, wie Jesus uns geliebt hat. Nicht einfach bloß irgendwie. Also, sie waren stolz, gehorchten dein Gebot nicht und sündigten an deinen Rechten. Also, sündigen bedeutet in diesem Fall, ich halte mich nicht an das, was Gott mir als Richtlinie vorgibt. Ich übertrete das. Ich zerbreche das. Ich schieße am Ziel vorbei und mitunter absichtlich. Und dann, also was ist über diese Rechte gesagt? Durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Einmal, also das ist ein Zitat, indirektes, aus 3. Mose 18, Vers 5. Zum einen ist tatsächlich dadurch gemeint, eigentlich könnte der Mensch ewig leben, wenn er das Gesetz hielte. Und darum lebt Jesus auch ewig, weil er das Gesetz vollkommen gehalten hat. Ja, er ist gestorben. Aber die Auferstehung ist Gottes Gerichtsspruch über Jesus, dass er sagt, der ist unschuldig. Der ist unschuldig für euch gestorben. Und deswegen hat der Tod kein Recht, ihn zu behalten. Und darum kann ich auch sagen, wenn ich zu Jesus gehöre, dann sterbe ich mit ihm und stehe wieder auf zum neuen Leben. Und dann ist aber auch gemeint, der Mensch, der sie tut, wird dadurch leben. Es gibt ein ganz besonderes Leben dadurch. Wenn ich Gottes Wort nicht tue, bin ich ein lebender Toter. Wenn ich das Wort aber tue, wenn ich es anwende auf mich, wenn ich es so handle, wie Gott es mir durch sein Wort sagt, in Liebe, dann lebe ich dadurch. Dann habe ich das Leben, das Gott schenkt. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Dieses Leben habe ich dadurch, dass ich das Wort Gottes tue. Problem, ich schaff's nicht. Dann ist das Gute, Jesus Christus lebt in mir, durch seinen Heiligen Geist tut er in mir das Wort und ich bin in Jesus und Gott sieht mich als den, der das Gesetz vollkommen tut. Selbst wenn ich sündige. Bin in Christus, von außen sehe ich nicht anders aus als Jesus und Christus ist in mir und hilft mir auch noch dabei. Das ist das Schöne dabei. Was haben sie gemacht? Sie kehrten dir den Rücken zu. Wenn ich jemandem den Rücken zukehre, dann richte ich auch den Hintern auf ihn und das ist eine Beleidigung im Orient. Natürlich, also man kann nicht verhindern, dass man irgendjemandem den Hintern zuwendet, aber wenn ich das absichtlich mache, dann zeige ich dem anderen den Hintern. Und darum war es für Mohammed tatsächlich ein ganz besonderer Grund, warum er gesagt hat, wir beten jetzt nach Mekka. Weil man gerade dort in der Gegend dann den Hintern Richtung Jerusalem gehalten hat. So heute wird heute als heilige Stadt gehandelt. Aber da war es anders. Also da war es tatsächlich so, nee, wir kehren ihm jetzt den Rücken zu, wir reichen ihm den Hintern hin. Und sie wurden halsstarrig, halsstarrig hatten wir auch schon. Ich gucke nur noch in die eine Richtung und sie gehorchten nicht. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist in deinen Propheten. Auch nochmal schön zu sehen, wo der Geist Gottes schon gelebt hat damals. Aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Also, Gott hat immer wieder, seit den Richtern bis zu Jeremia, und eigentlich darüber hinaus auch noch, aber also gerade bis zu Jeremia erstmal, hat er dem Volk immer wieder gesagt, kehrt um, damit ihr lebt. Und sie haben es nicht gemacht. Und er schickt uns ja immer noch seine Propheten in gewisser Weise. Allein schon dadurch, dass wir die Bibel lesen und die Propheten haben und dann gucken können, was passiert denn da. Und wenn wir die Briefe im Neuen Testament lesen, das sind auch prophetische Briefe, in dem Sinne, dass sie uns wieder, vor allem darin, dass sie uns wieder darin zurückweisen, komm wieder zurück zu Jesus und zu dem, was er getan hat. Denn gerade Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes, Judas waren Leute, in denen der Heilige Geist gewirkt hat. Und das soll ich für mich nehmen. Und ich mache es so oft nicht. Und dann, darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Das spricht jetzt davon, dass zum einen das Nordreich nach Assyrien gegangen ist und sie zum Teil immer noch nicht zurückgekehrt sind. Man hat vereinzelte Stämme gefunden, Söhne Manasses in Indien. Und manche sind anscheinend auch noch woanders hin, habe ich alles nicht mehr im Kopf. Aber weit verstreut und manche davon sind immer noch nicht wiedergefunden. Manche davon sind entsprechend auch noch nicht wieder zurückgekehrt. Und dann Juda eben auch nach Babylon. Und dann erobert von Persien durften dann halt wieder zurück. Und dann kommt noch der nächste Vers. Ich glaube, dann hören wir auf. Müsste eigentlich passen. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen. So krass. Gott hätte jeden Grund. Bei Israel damals und bei mir heute. Aber er bleibt an seinem Volk dran. Und das Schöne ist, Paulus nimmt das ja später auf im Römerbrief. Kapitel 8 endet mit den Versen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch zukünftiges, gegenwärtiges, hohes, tiefes, Mächte und Gewalten, irgendwas, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das, was er in diesen zwei Versen sagt, die ich jetzt nur sinngemäß zitiert habe eben, Das kommt dann in den Kapiteln 8, 9, doch 8, 9, 9, 10 und 11, jetzt habe ich es. 19 und 11 mit dem Thema Israel dran. Gott verlässt selbst Israel nicht, obwohl sie ihm eigentlich seit Tag 1 davonlaufen wollen. Und er gibt ihn immer wieder, er lässt sie nicht los. Und auch wenn er ihn jetzt gerade nicht vergeben kann, weil sie Jesus ablehnen, er lässt sie trotzdem nicht los. Und am Ende wird sich ganz Israel bekehren. Wenn es heißt, Israel wird gerettet werden, heißt es nicht, dass Gott einen neuen Weg für Israel schafft, sondern dass sie sich zu Jesus bekehren werden. Das kommt noch. Und selbst in der größten Verdammnis, wo sie es eigentlich komplett verdient hätten, sagt Gott, verlass euch nicht. Und selbst, nachdem sie den Messias verlassen haben, merkt man immer wieder, wie Gott sich trotzdem Israel zuwendet. Das ist für etwas, was für uns in der Gemeinde nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Für manche zumindest, in der weltweiten Gemeinde, weil wir denken, jetzt sind wir dran und Gott hat mit Israel nichts mehr zu tun. Trotzdem behandeln sie noch gut. Trotzdem haben sie noch den Segen. Trotzdem leben sie noch da, wo sie das Wort Gottes halten. Also ganz, ganz krass, wenn die Pest in Europa geherrscht hat, sind die Juden oft nicht krank geworden. Warum? Weil sie sich gewaschen haben. All das steckt damit drin. Nach der großen Barmherzigkeit, die Gott hat. Barmherzigkeit nochmal, der Mutterleib. Darum hast du sie nicht, ihn nicht an Ende gemacht, noch sie verlassen, auch wenn es so aussieht. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Noch einmal das, was Gott Mose gesagt hatte, Herr, Herr, gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte, der die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied, aber treu ist und Segen gibt denen, die ihn fürchten, bis ins Tausendste. Tut mir leid, ich habe zum Schluss wieder nur sinngemäß zitiert, das könnt ihr aber nachlesen in 2. Mose 34. Gott ist gnädig, da steckt das drin, Hanania und Nechemiahu, der Schutz des Lebens, und barmherzig diese Mütterlichkeit. Gott steht außen drum und ist auch innen drin. In Christus, Christus in mir. Darum erbarmt sich Gott immer wieder, darum tut er immer wieder Gutes, darum vergibt er immer wieder. Damit sind wir heute am Schluss und beim nächsten Mal kommt die Schlussfolgerung des Volkes. Also lest euch gerne nochmal in der nächsten Woche alles durch. Alle Verse bis 31 und dann machen wir von da dann nochmal weiter. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir sehen dürfen, wir sind zwar untreu, aber du bist treu, denn du kannst dich nicht selber verleugnen. Danke, dass du uns immer wieder vergibst. Und dass wir an Israel sehen dürfen, selbst die kommen nicht weg von dir, dann kommen wir auch nicht weg von dir. Wir danken dir dafür, dass wir Buße tun dürfen, dass wir umkehren dürfen, dass wir unsere Fehler bekennen, unsere Sünden bei dir abgeben dürfen und dass wir dafür deine Vergebung bekommen. In deinem heiligen Namen. Amen.